Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Sarah Henker. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind Sterneköchin und Autorin und Sie führen Ihr Sternrestaurant in Andernach, das Yosso, mit deutsch-koreanischer Küche, mit asiatischer Küche und hatten jetzt 2 Wochen eine Kreativpause. Ich nehme mal an, nicht um exzessiv Karneval zu feiern, oder vielleicht doch?
Nee, ich bin jetzt nicht so der Karnevalsfan, aber wir waren tatsächlich, mein Mann und ich, eine Woche in Thailand und haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen von den thailändischen Aromen. Und das war natürlich grandios, dort auf den Nachtmärkten zu sein und die ganzen vielen tollen Sachen zu essen.
Nachtmärkte?
Ja.
Warum sind die dort nachts?
Ja, also von der Tageszeit fangen die natürlich schon früher an, aber man sagt einfach Night Markets dazu, weil die bis spät in die Nacht halt einfach gehen. Weil natürlich kühlt es sich abends ein bisschen ab in Thailand und da macht es natürlich auch mehr Spaß zu essen, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist als in der prallen Sonne.
Und vermutlich auch eine ganz besondere Stimmung und Atmosphäre, wenn man da dann über die Märkte schlendern kann.
Ja, es ist halt immer Gewusel da und es ist immer laut. Die Leute haben halt Spaß und es ist genau das Gleiche, wie als ich auch jetzt in Korea gewesen bin letztes Jahr, dass halt viele große Familien am Tisch sitzen und man stellt den ganzen Tisch voller Essen, voller Teller und Schüsseln und der Älteste meistens vergibt so ein bisschen das Essen oder teilt das Essen auf. Und man sieht einfach, dass die Leute Spaß dabei haben.
Ja, Sie sind Deutsch-Koreanerin und verbinden ganz viel auch in Ihrer Küche damit. Auch die Wurzeln. Traditionell heute am Aschermittwoch ist in der deutschen Küche ist es so, dass Fisch serviert wird. Wie ist es bei Ihnen nach der Kreativpause? Macht das Restaurant heute Abend wieder auf? Was gibt's?
Bei uns läuft das ganz normale Programm ab. Also wir legen jetzt nicht Wert darauf, dass nur Fisch serviert wird. Natürlich können die Gäste auch Fisch bei uns bestellen, aber es gibt auch Fleischgerichte.
Und was ist Ihnen so nach der Kreativpause gekommen? Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich da einige Inspirationen geholt. Was ganz besonders?
Ja, wir hatten natürlich schon, bevor wir dann in die Kreativphase gegangen sind, haben wir schon so ein bisschen an der Karte, an der neuen Kartengestaltung gefeilt und uns Gedanken gemacht. Und eigentlich hat die Karte auch mehr oder weniger schon gestanden. Und jetzt waren wir natürlich eine Woche in Thailand und haben natürlich die Aromen so ein bisschen mit nach Hause genommen. Jetzt haben wir auf der Mittagskarte gibt's so 3 kleine Änderungen. Da haben wir einmal den Papayasalat von den grünen Papayas, die dann natürlich mit so einem ganz tollen, leckeren Dressing angemacht werden. Da ist dann die Fischsoße dabei, die darf halt, glaube ich, in keinem thailändischen Gericht fehlen, diese Würzigkeit. Dann der Limettensaft ist natürlich auch und Chili. Chili ist halt auch sowas, was mir total viel Spaß macht, mit der Schärfe zu spielen. Und das findet man dann auch in dem grünen Papayasalat wieder.
Ich könnte mir vorstellen, gerade als Spitzenköchin, haben Sie dann besonders große Lust, auch auf den Märkten dort was einzukaufen? Wie voll war der Koffer anschließend?
Der Koffer war, das hielt sich, glaube ich, in Grenzen, weil ich hatte dann doch so ein bisschen Angst, dass der Koffer nachher mal aufgemacht wird am Zoll und ich dann da irgendwelche Strafen zahlen muss oder gar nicht mehr aus dem Land rausreisen darf oder so. Von daher haben wir da nicht so viel mitgenommen nach Deutschland.
Aber vielleicht irgendetwas Besonderes erstanden, wo Sie sagen, oh ja, das ist jetzt so mein kleines Heiligtum, verwende ich dann nur in kleinen Dosen?
Ja, was ganz lustig ist, das gab's auch in Korea, es sind da so geröstete Nori-Blätter, die man so als Snack essen kann oder man macht sich so ein bisschen Reis dabei und ich habe das irgendwie schon immer mal so in Deutschland gesucht, ob ich das hier zu kaufen bekomme und das gab's nicht und dann habe ich das durch Zufall in Thailand in einem kleinen 7-Eleven gesehen und habe dann gedacht, ach, das nimmst du jetzt auch mal mit nach Hause.
Ja, und Sie haben eine ganz besondere Lebensgeschichte, Sarah Henke, wenn es über Sie heißt, Sie wurde 1984 auf den Straßen von Seoul als Findelkind entdeckt, wenn Sie so einen Satz hören. Was löst das in Ihnen aus?
Ja, es ist ja schon ein sehr was sehr Emotionales oder auch sehr was Persönliches. Und ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, nach Korea zu reisen, 2 Wochen lang und wurde von einem Fotografen begleitet und habe dann darüber dieses Kochbuch geschrieben oder das Reisetage-Kochbuch ja im Prinzip. Und ich hatte dort eine ganz tolle Dolmetscherin, die Jane, und die hatte mir dann auf einer Handy-App gezeigt, wo quasi der Ort ist, wo ich gefunden worden bin. Oder wo auch die Polizeistation gewesen ist, wo ich dann als erstes hingebracht worden ist. Und ich hatte dann auch den Mut gehabt, dann zu dieser Polizeistation zu gehen. Und als ich dann davor gestanden habe, dann war das sehr, sehr emotional. Also ich habe mich dann da erstmal hingesetzt und musste dann auch 2-3 Mal erstmal so tief durchatmen, weil es dann doch schon so der erste dokumentierte Ort ist, den es über einen gibt. Also es steht natürlich in meinem Pass drin, am 23. Februar Geburtstag geboren. Aber es ist ja auch nur so ein geschätztes Datum. Und dabei so dieser Ort, wo ich hingebracht worden bin, diese Polizeistation, ist ja so wirklich dieser erste Anhaltspunkt oder wirklich dieser erste Ort von mir.
Ja, das war wirklich eine Reise zu Ihren Wurzeln, auf die Sie sich aufgemacht haben. Und Sie sind dann, als Sie gefunden wurden, in einem Kinderheim gelandet und sind dann auch von einem deutschen Paar adoptiert worden. Wie war Ihre Geschichte? Was ist Ihre erste Kindheitserinnerung?
Oh, ich weiß gar nicht, was so meine erste Kindheitserinnerung ist, aber ich habe natürlich wahnsinniges Glück, glaube ich, einfach gehabt. Man wird dann natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn sich niemand auf so eine Vermisstenanzeige meldet, wird man dann zur Adoption freigegeben. Und meine Eltern, die aus einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Göttingen kommen, die haben mich dann auch persönlich in Korea abgeholt und wir haben dann 10 Tage miteinander verbracht, um uns wenigstens so ein bisschen kennenzulernen. Und ich bin, ja, meine Adoptiveltern haben noch 2 leibliche Söhne und habe mich immer willkommen gefühlt zu Hause. Es war, ja, ich bin halt so das kleine Nesthäkchen gewesen. Ja, einfach wunderbar,
wie,
ja.
Wie alt waren Sie, als Sie adoptiert wurden?
Ich war 3/4 Jahre alt, genau.
Also da sitzt die Erinnerung wahrscheinlich noch nicht.
Nee, genau.
Und erstaunlich finde ich, dass Sie sich jetzt im vergangenen Jahr aufgemacht haben auf die Reise zu Ihren Wurzeln. Haben Sie das vorher vermieden?
Ja, es war halt immer so eine Angst da. Ich fühle mich ja als Deutsche, also ich bin deutsch aufgewachsen, habe mich auch nie wirklich mit der koreanischen Kultur oder mit Korea auseinandergesetzt und oftmals werde ich natürlich gefragt, und warst du denn schon in Korea? Und dann jedes Mal war, nee, ich war noch nicht dort, irgendwie hat es sich zeitlich nie ergeben. Aber es ist dann halt auch immer so ein Stück weit Angst gewesen, dort halt als Ausländerin gesehen zu werden. Und für mich war es dann eine super positive Überraschung, als ich dann in Seoul gelandet bin und dann von den ersten Koreanern dann auch auf Koreanisch angesprochen wurde. Also ich konnte dann zwar nur nett zurücklächeln, weil ich ja kein Wort verstanden habe, aber es hat mir dann doch ein positives Gefühl gegeben, dass ich ja eigentlich einer von ihnen bin, ein Teil von Korea.
Und in Ihrer Küche haben Sie sich jetzt aber nicht auf eine deutsch-bürgerliche Küche beschränkt, sondern Sie haben eine Aromenküche und das ist auch eine asiatische Küche. Steckt da vielleicht auch in Ihrer Art zu kochen eine gewisse Sehnsucht zu den Wurzeln drin? Kann man das reininterpretieren?
Sicherlich kann man das reininterpretieren, aber ich glaube einfach, dass so diese asiatischen Aromen mir selber persönlich total liegen. Also ich mag das total gerne und sicherlich kann man vielleicht auch sagen, vielleicht liegt es so ein bisschen in den Genen, dass mir die Gerichte mit den asiatischen Aromen halt auch gut gelingen, sodass es den Gästen gefällt. Aber ich glaube einfach so, dass wenn man bei uns essen kommt, ist es immer so ein bisschen, als ob man einen Tag Urlaub, glaube ich, macht, weil man halt Aromen rausschmeckt aus den Gerichten, die dann vielleicht an den Thailand-Urlaub erinnern, weil halt Zitronengras oder Kokosmilch oder so ganz profan jetzt mal gesagt drin sind. Das sind viele Kombinationen oder Aromenkombinationen, die halt überraschen, die halt nicht so normal sind.
Yosu ist koreanisch und steht für Feuer, Wasser, Luft und Erde. Sarah Henkel, wie packen Sie diese Elemente in Ihre Sterneküche?
Ja, wir haben im Restaurant Yosu bedeutet ja auf koreanisch Elemente, haben wir unsere Gerichte den Elementen zugeordnet. Feuer steht für die scharfen Gerichte, Wasser für alles, was aus dem Meer kommt, Erde für die Gerichte, die Fleisch beinhalten und Luft ist dann alles Vegetarische.
Und jetzt haben Sie sich im vergangenen Jahr aufgemacht in das Land Ihrer Geburt, das erste Mal nach Korea. Gab es ein Element, was Sie da gleich mitgerissen hat?
Feuer natürlich.
Sie lieben scharf.
Ich liebe scharfes Essen und bei mir darf auf keinen Fall irgendwo Chili fehlen. Also in jedem Gericht eigentlich bei uns im Restaurant Yosu gibt es Chili oder wird Chili verwendet. Und natürlich ist dort auch die Paprikapaste in allen Gerichten irgendwie wieder zu finden in Korea. Und Kimchi ist natürlich auch so ein nationales, traditionelles Gericht, was es morgens, mittags und abends gibt. Also wirklich auch schon zum Frühstück. Fermentierter Chinakohl.
Genau, muss man, glaube ich, erklären. Weil es ist gerade auch, man kriegt es auch in den Supermärkten bei uns, aber noch nicht überall. Und es ist auch so ein Trendthema, glaube ich.
Ja, genau. Ist halt super gesund. Also Chinakohl, der wird fermentiert. Eigentlich ursprünglich war natürlich der Gedanke, dass man den halt irgendwann einlegt und dann halt im Winter dann essen kann, wenn es dann keine frische
Gemüsesachen. So Sauerkrautersatz.
Sauerkraut ersetzt nur in scharf, kann man sagen, ja.
Und Sie haben dann auch viele Menschen getroffen auf Ihrer Reise, beispielsweise auch eine buddhistische Nonne, die bekannt ist aus einer Netflix-Serie. Ja, was war das für eine Begegnung?
Das war eine sehr emotionale Begegnung. Also ich habe mir immer gedacht, so einen Mönchen kennenzulernen ist so was ganz Großes, was Unnahbares, aber die Zhang Wan, die Mönchin, die war so herzlich und ich durfte den ganzen Nachmittag mit ihr verbringen, also fast einen halben Tag. Und am Ende dieses Tages war es dann wirklich so, als ob ich in so einer Familie aufgenommen worden bin. Also wir hatten dann auch ein sehr intensives, emotionales Gespräch gehabt und das hat mich auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen, so eine andere Sichtweise auf das Leben gegeben, dass man halt wirklich dankbar sein darf dafür, was man halt erleben kann oder was man halt auch macht oder wie man sich halt entwickelt und dass man halt auch selber dafür verantwortlich ist, Dinge anzugehen, Dinge zu ändern, wenn irgendwelche Sachen im Leben passieren, die einen vielleicht nicht so positiv beeinflussen.
Ganz viele Lebensweisheiten
genau,
mitgenommen,
richtig,
so klingt es.
Ja.
Und diese Mönchin ist bekannt durch eine Serie, in der sie auch kocht für ihre Gäste und Schüler. Sie gucken sich als Sterneköchin doch bestimmt von anderen Köchen auch was ab, oder? Was haben Sie sich von ihr abgeguckt?
Ja, ich glaube, was so ganz typisch ist für die Zhang Wan mit der Tempelküche, dass sie halt unheimlich viel mit den Händen arbeitet. Also ich glaube, das ist auch typisch für die koreanische Küche, dass man halt sagt, dass die Hände oder halt die Liebe damit quasi an das Essen weitergegeben wird oder der Geschmack an das Essen weitergegeben wird. Also dass man wirklich so das Essen, was sie gekocht hat oder was sie mit den Händen bearbeitet hat, dass das wirklich nochmal so, ja, so Herz mitbringt beim Essen.
Also der Gegensatz des Thermomix muss
das
man dafür
genau
festhalten.
Richtig.
Sie haben dann auch einige skurrile Begegnungen gehabt oder Erfahrungen gemacht. Es gab zum Beispiel ein Katzencafé. Was hat es damit auf sich?
Ja, nachdem ich diese Polizeistation aufgesucht hatte und ich dann wirklich einen sehr persönlichen, emotionalen Moment gehabt habe, habe ich mir dann überlegt, ja, jetzt musst du irgendwie was machen, was dich halt so ablenkt, was dich vielleicht so ein bisschen runterholt. Und ich hatte einen Tag vorher einen Menschen, der in einem Katzenkostüm durch die Straßen gelaufen ist, der ein bisschen Werbung gemacht hat für das Katzencafé, habe ich mir gedacht, okay, das machst du jetzt, das probierst du jetzt aus. Dann bin ich in das Katzencafé reingegangen und habe mich dann da einfach so auf die Bank gesetzt und dann liefen da ganz süße Katzen rum und halt auch ganz viele hässliche Katzen, aber es war dann irgendwie so ein bisschen ein kleines Stück Heimat oder zu Hause, weil ich selber zwei Katzen habe und da habe ich mich dann doch sehr wohl gefühlt.
Ja, und Sie haben gerade die Polizeistation erwähnt, das war der Ort, wo Sie als Findelkind damals abgegeben wurden. Gab es diese Sehnsucht dann auch, sich vielleicht noch weiter auf die Suche zu machen nach Ihren Wurzeln, nach Ihren familiären Wurzeln?
Nee, also ich hatte die Jane, also die Dolmetscherin in Korea, die hatte mir auch gezeigt, wo das Kinderheim war, wo ich 3 Monate ja im Prinzip meine Zeit verbracht habe. Aber dafür hat mir dann einfach die Kraft gefehlt, mich dann auf diesen Ort oder auf den Weg zu machen, den Ort zu besuchen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich mit meinem Mann nochmal hinreise. Aber in dem Moment war das dann erstmal zu viel einfach.
Sarah Henke, Sie waren in Südkorea unterwegs im vergangenen Jahr. Haben Sie auch die Annäherung der beiden Länder im Alltag spüren können? Sie waren jetzt, ich glaube, 2 Wochen da ist es wahrscheinlich schwierig, aber war das irgendwie spürbar?
Also ja, wie gesagt, 2 Wochen ist wirklich ein kurzer Zeitraum und wir sind auch viel durchs Land gereist. Also wir haben 5 verschiedene Städte besucht, waren dann 5 Tage in Seoul. Es gab die Möglichkeit, dass ich halt einen Tag an die nordkoreanische Grenze fahren würde, aber ich habe dort nicht so viel Interesse gehabt, weil ich mir auch einfach denke, dass wenn ich nach Nordkorea reisen würde, würde einem ja eh nur das gezeigt werden, was man
präsentieren,
was man präsentieren möchte. Man sieht dann ja nicht wirklich, wie es da, oder ein Tag reicht dann ja auch gar nicht aus. Das Leben an sich in Korea oder halt der Zwiespalt zwischen Nord- und Südkorea habe ich jetzt nicht bewusst wahrgenommen. Also da hätte wahrscheinlich dann noch ein paar, also ist der Zeitraum einfach zu kurz gewesen.
Dennoch, das Buch, wo Sie sich auf die Reise zu dem Land Ihrer Wurzeln gemacht haben, haben Sie ausschließlich Korea genannt. Mit Absicht?
Ja, also ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das stand auch nie zur Debatte, dass ich jetzt irgendwie sage Südkorea oder auch wenn mich jetzt Leute fragen, wo kommst du gebürtig her, sage ich auch Korea. Ich sage jetzt nicht Südkorea.
Ja, ist ja auch richtig, ja. Um diese Unterscheidung nicht zu machen. Aber hätte ja sein können, dass Sie sagen, ja, ich glaube auch, dass in dieser Küche gibt es auch gemeinsame Wurzeln und darüber etwas zu erforschen und über Ihr Heimatland rauszubekommen. Ich weiß nicht, inwiefern gab es da einen Reiz?
Also wir haben uns ja dann wirklich auf Südkorea beschränkt, um diese ganzen unterschiedlichen Regionen so vom Essensstil so ein bisschen kennenzulernen. Und da war Nordkorea, also das stand eigentlich gar nicht so zum Thema.
Und all das, was ja auch in Südkorea vorherrscht, auch Korruption, haben Sie das auf Ihren Besuchen, auf Ihren Gesprächen mit Menschen in irgendeiner Form spüren können?
Auch das kam jetzt nicht so zum Vorschein. Also man muss halt auch dazu sagen, dass ich eine geführte Reise gemacht habe. Also es ist halt eine Reisebüro, also organisiert. Und ich denke mal schon, dass die ja ihr Land auch präsentieren möchten und mir dann halt auch die Orte zeigen. die sie auch für repräsentativ halten. Also vielleicht wurden dann auch irgendwelche Orten oder wurden mir Plätze nicht gezeigt, die dann vielleicht was preisgegeben hätten, was vielleicht dann nicht so positiv gewesen wäre.
Wie schauen Sie aktuell auf die politische Situation? Ist das etwas, was Sie auch interessiert in Ihrem Beruf als Sterneköchin, wo Sie sich mit der koreanischen Küche auch auseinandersetzen?
Mit der politischen Situation beschäftige ich mich eher weniger. Also für mich sind dann eher so die kreativen Gedanken, welche Aromen kann ich mit in meine Küche einfließen lassen, dann für mich wichtiger.
Und da haben Sie viele Entdeckungen gemacht und waren dort auch in einem Sternrestaurant, beziehungsweise drei Sternrestaurants, ja, wurden es dann am Ende der Reise. Was ist denn der Unterschied, wenn man jetzt mal drauf guckt, zu einem deutschen Sternrestaurant im Vergleich zu einem koreanischen? Gibt es da so Hauptfaktoren?
Mir fällt jetzt gar kein Beispiel an, aber was ich sehr interessant fand oder was, glaube ich, auch für, also glaube ich, für jede Sterneküche zählt, auch hier in Deutschland, dass teilweise immer so viele regionale Sachen benutzt werden, was ja auch ein großes Thema jetzt gerade in Deutschland ist, aber man sieht halt auch in Korea, dass halt viele saisonale Gemüsesorten dann, also man hat immer jedes Mal ein Gericht gehabt, wo grüner Spargel dabei gewesen ist, weil das gerade Saison hatte. Das war jetzt so ein typisches Beispiel. Oder Abalone, man hatte dann auch drei verschiedene Gerichte mit Abalone. Und
was ist Abalone?
Abalone ist eine Muschelart.
Und es war auch eine Reise, die Sie zu gebratenen Hühnerfüßen und geschmorten Schweinefüßen gebracht hat. Was haben die Koreaner mit den Füßen?
Ich weiß gar nicht, was haben die Koreaner mit den Füßen, aber wahrscheinlich denken die sich, wir verarbeiten alles vom Tier, was ja grundsätzlich ein guter Gedanke ist. Und ich habe die Reise angetreten und habe gesagt, ich möchte so viel probieren, wie es geht. Und wir waren dann auf einem Foodmarkt, wo es unter anderem dann halt auch diese Füße gab. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass die Hühnerfüße noch geschmacklich am besten gewesen sind, weil die waren halt sehr pikant mariniert und konnte dann so ein bisschen diese kleinen Füße da abknabbern. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese Konsistenz, das ist halt schon sehr glibberig oder gummiartig, das ist einfach nicht meins und ich glaube, das wird auch nicht meins werden.
Gab es etwas, wo Sie gesagt haben, ja, ich würde ganz gerne probieren, aber das ist mir dann doch too much?
Ja, also es ist so eine Angewohnheit bei denen, dass man hat halt diese Fischmärkte und man kann halt in der untersten Etage sucht man sich seinen Fisch aus und dann wird er eine Etage höher getragen und dann wird er halt dort vor den Augen zubereitet. Also so gesehen kann es ja gar nicht frischer gehen. Es war dann aber sehr skurril, weil dann eine Schale wurde dann hochgetragen. Es sah für mich so aus, als ob es so ganz kleine Fische waren, wo die wie so Mini-Aale sah das irgendwie aus, die dann wirklich noch so gelebt haben. Und sie haben dann gezappelt und das wurde dann so in die heiße Brühe reingegeben. Die einen werden sicherlich sagen, das ist eine Delikatesse, weil frischer geht es nicht. Aber für mich ist das zum Beispiel ein No-Go. Also ich würde das jetzt nicht essen wollen.
Ja, und Sie sind dann auch an Schildern vorbeigekommen, da wurde Dog Soup, also Hundesuppe, angeboten. Ja. Was hat es damit auf sich?
Die Dog Soup soll sehr gesund sein. Also die Jane, meine Dolmetscherin in Korea, hatte mir das auch erklärt. Also auch ihr Vater hat damals in ihrer Kindheit hat das öfters gekocht gehabt. Es gibt jetzt immer noch Stände, wo man diese Dog Soup bekommt, wobei das wohl wirklich so eine Grauzone ist in Korea. Es ist weder verboten noch erlaubt. Ja, es gehört wahrscheinlich zu deren Kultur, zu deren Tradition.
Da gibt es keine Tierschützer wie hier, die dann sofort Alarm schlagen.
Nee.
Sie haben dann darüber geschrieben auch in Ihrem Buch und sagen dann auch, ja, es sind eben, wie Sie gerade auch sagen, andere Länder, andere Sitten.
Genau.
Fiel Ihnen das an manchen Stellen schwer, weil es ja letztendlich auch mit einer Anpassung dann zu tun hat, wenn man dort unterwegs ist, was ja auch eine Integration daraus macht, aber es ist so der eigenen Kultur so fremd.
Ich habe ja, glaube ich, Korea sehr viel auf der kulinarischen Seite wahrgenommen oder mich damit ja sehr beschäftigt. Und was ich ganz toll finde, ist, dass man halt auch schon zum Frühstück warme Suppe isst. Also ich finde immer so, warme Suppe macht einen warm ums Herz. Also und hat auch immer so ein kleines Gefühl von Zuhause, Geborgenheit. Und das ist, glaube ich, so, wo ich mich sehr schnell irgendwie heimisch gefühlt habe oder auch ja mich auf jeden Fall anpassen könnte, würde ich in Korea leben, die warme Suppe morgens zu essen.
Und gab es noch Kulturschocks?
So ein richtiger Kulturschock fällt mir jetzt spontan gar nicht ein.
Gerade wurden ja auch wieder die Michelin-Sterne vergeben. Sie waren auch in koreanischen Sternrestaurants. Worauf guckt eine Sterneköchin in einem Restaurant denn zuerst?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach so dieses Gesamterlebnis, was für mich unheimlich zählt und unheimlich wichtig ist, weil ich glaube, gutes Essen kann man auch in einem einfachen Lokal bekommen. Also das koreanische Barbecue zum Beispiel fällt mir da spontan ein, das was super lecker ist. Aber wenn ich jetzt in ein Sternerestaurant gehe, zählt für mich halt das Gesamterlebnis, wie spielt oder wie harmoniert halt der Service mit der Küche zusammen oder wie sind die Gerichte aufgebaut? Was für eine Philosophie verfolgt der Koch? Erkenne ich das, was der Koch auf den Teller bringt? Also erkenne ich die Handschrift dahinter? Ja, das sind so ja, viele Eindrücke einfach.
Sie nehmen in Ihrem Buch die Leser dann auch mit in die Sterne-Restaurants. Sie haben 3 besucht. Vielleicht gehen wir gerade mal in eins rein. Also das letzte war das Yook in Seoul. Und ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Aber wenn Sie von Philosophie sprechen, welche Philosophie hatte denn der oder die Küchenchefin dort?
Ja, das war ein Küchenchef. Der hatte, was ganz toll war, dass er auch viele saisonale Gemüsesorten verwendet hat. Und er hatte eine Schwiegermama, also das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, die auch viele Sachen einfach selber angebaut hat für ihn. Und also ist so diese Regionalität oder ich beschaffe mein Gemüse selber, stand da halt oder war so ein bisschen so das Konzept, was er verfolgt hat. Scheint weltweit ein Trend zu sein, genau. Und was ganz toll war an dem Restaurant, dass er dann auch mitbekommen hat, dass ich auch Köchin bin. Und er hatte mir dann oder er hatte uns dann ein kleines Gericht noch als Gruß quasi geschickt. Und da war dann ein Perillaöl dabei, also aus wilden Sesam ein Öl hergestellt. Und das fand ich dann so lecker und habe dann gefragt, ob ich vielleicht so eine Flasche abkaufen könnte, um das mit nach Hause zu nehmen. Und dann kam der Servicemitarbeiter später mit einer kleinen Tüte und meinte, ja, der Küchenchef würde Ihnen das schenken. Und das fand ich eine total tolle Geste von dem Küchenchef.
Ja, und es gab, glaube ich, einen ganz besonderen Gruß auch schon anfangs aus der Küche. Etwas mit jungen Trieben. Was waren das für Triebe?
Ja, genau. Mir fällt jetzt auch der Name von dieser Pflanze leider nicht ein, aber ich wusste direkt, was es ist, weil ich das bei der Jiangwan, also bei der Mönchin, als wir in diesem Bingyangsa-Tempel gewesen sind, haben wir die selber von den Bäumen gepflückt und sie hat das dann auch selber verarbeitet. Und der Küchenchef hatte uns das dann ja auch dann quasi als kleines Gericht präsentiert. Und damals wusste ich den Namen dieser jungen Triebe noch, jetzt ist er mir leider entfallen,
kein
aber
Problem.
Konnte den dann halt auch direkt sagen und meinte, ah, das ist ja das und das. Und dann war der Servicemitarbeiter auch verdutzt und meinte, ha, Sie kennen das. Dann haben wir so ein bisschen erzählt und das war dann sehr, sehr schön.
Aber überall, wo Sie unterwegs waren, scheint es ja öfter auch Thema gewesen zu sein, dass Sie auch eine Spitzenköchin sind. Bleibt da in so einem Betrieb auch Zeit für einen gegenseitigen Austausch? Weil das ja sicherlich ganz spannend sein kann, zu erfahren, wie kocht dort jemand in einem anderen Land und für die kann es interessant sein, wie kocht eine deutsche Spitzenköchin?
Ja, die Zeit war dann doch sehr eingeschränkt oder begrenzt gewesen. Was aber ganz toll war, wir waren einmal zum Lunch, waren wir in einem Exquisine. Das war das erste Sternenrestaurant, was wir dort besucht hatten. Und mit dem Küchenchef hatte ich dann auch, mit dem Wu hieß er, glaube ich, mit dem hatte ich dann auch so ein bisschen gesprochen und habe dann auch gemeint, dass er ähnlich kochen würde wie ich, weil er halt auch sehr aromatisch kocht, sehr mit Texturen arbeitet oder spielt. Und ich hatte dann auch gemeint, ja, vielleicht ist ja auch mal irgendwann die Möglichkeit, dass ich ihn nach Deutschland einlade als Gastkoch und wir dann zusammen kochen würden. Ist jetzt bisher noch leider noch nichts draus geworden, aber wer weiß, vielleicht später nochmal irgendwann.
Oh, das ist mehr und mehr Thema. Küchenpartys tauchen plötzlich in Sterne-Restaurants auf. Was hat das mit den Küchenpartys auf sich?
Ja, ich glaube, Küchenparty macht für uns als Koch super viel Spaß. Man lässt ja die Gäste quasi in seine Küche rein. Man wird als grobes Beispiel, man wird eingeladen von einem befreundeten Koch und der lädt dann vielleicht so 5 bis 6 Köche ein, andere. Und dann veranstaltet man im Prinzip eine Party in der Küche. Also jeder Koch bringt ein Gericht, ein typisches Gericht für seine Küche mit. Und das können dann die Gäste dann sich abholen am Pass, dort wo es angerichtet wird. Und man ist dann mittendrin im Geschehen als Gast.
Was steckt dahinter? Ist es vielleicht auch so, um diese Sterneküche dem Normalo näher zu bringen? Weil es ist ja doch oft eine sehr besondere Klientel, die normalerweise die Sternerestaurants besucht.
Ja, natürlich. Also für den Gast ist es natürlich immer schön, auch die Menschen hinter der Kulisse zu sehen, die das Essen kochen. Aber natürlich ist auch so eine Küchenparty einfach eine viel lockere Situation und man kann mit viel mehr Spaß halt, glaube ich, die Köche kennenlernen, also persönlich kennenlernen, kommt mit denen ins Gespräch und man bringt, glaube ich, auch so dem Gast ein Stück weit die Sterneküche näher.
Jetzt wurden die Sterne gerade wieder vergeben, die Michelin-Sterne. Sie haben einen Stern, aber so eine Küchenparty ist vermutlich nichts, was dann der Testesser besuchen würde, oder?
Na, ich glaube eher weniger. Vielleicht geht der Testesser zu privaten Zwecken mal auf eine Küchenparty. Aber ich denke mal, im Regelfall kommt der Testesser im ganz normalen Betriebs- oder Alltagsgeschäft vorbei und testet dann die Küche natürlich anonym.
Wie ist das als Küchenchefin? Guckt man da drauf, das könnte ein Testesser sein? Da steht man ja automatisch auch unter einem gewissen Druck.
Also wir kochen für jeden Gast gleich, egal ob das jetzt vielleicht ein Tester sein könnte oder ob es eine Familie ist oder ein Pärchen, was zum Essen kommt und den Geburtstag oder den Jahrestag feiern möchte. Also bei uns im Restaurant ist jeder Gast gleich und wir versuchen jedem eine kleine kulinarische Auszeit zu bieten, die halt mit den asiatischen Aromen, das gelingt uns ganz gut.
Wie bewerten Sie dann so einen Stern? Ist das eine Art Zeugnis für Sie?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine super Motivation und fürs gesamte Team, weil so eine Leistung kann ja nicht ich alleine auf den Teller bringen, sondern es ist halt immer das Team, was halt super gut zusammen funktionieren muss, damit dann am Ende des Tages dann halt ja die Gäste zufrieden sind.
Und Sie haben jetzt diesen Stern halten können. Gab es Veränderungen im Laufe des Jahres, wo Sie gesagt haben, das ist wichtig, dass wir diesen Stern auch halten können, also um auch diesen Maßstab, dem Maßstab gerecht zu werden?
Also ich glaube, dass wir nicht bewusst Veränderungen eingegangen sind, sondern es ist einfach so eine Entwicklung, die einfach stattfindet. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich auf Sachen ausruht, die man hat oder auf Sachen ausruht, die man gekocht hat. Sondern man, also das ist ja auch das Tolle, glaube ich, am Kochberuf, dass man sich kreativ immer weiterentwickeln kann. Und dadurch entstehen natürlich neue Gerichte. Und sicherlich gibt es dann die ein oder andere Veränderung, ob man einen neuen Teller anschafft, wo man dann vielleicht das Essen nochmal anders präsentieren kann. Aber es ist einfach so eine stetige Entwicklung, die immer da sein wird.
Als Spitzenköchin müssen Sie klare Ansagen machen. Sind Sie ein Mensch, der auch mal laut wird?
Ich glaube, ich werde selten laut. Ich glaube, da braucht es schon ganz viel, damit ich mal in der Küche schreie. Also ich habe auch schon gerade mal überlegt, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal wirklich richtig laut geschrien hätte.
Wie kriegen Sie dann Ihre Kollegen dazu, es auch wirklich auf die Sekunde genau hergestellt zu haben?
Ja, ich glaube, es bedarf schon viel Organisation, viel Logistik steckt natürlich dahinter, um dann wirklich diese vielen Kleinigkeiten auf den Teller zu bringen. Es ist natürlich das Team, was halt unheimlich wichtig ist, die halt alle das gleiche Ziel verfolgen müssen. Also jeder muss halt den gleichen Weg gehen. Was, glaube ich, bei mir in der Küche ich sagen kann, dass wir gewisse Standards einfach haben und jeder hat halt so die gleiche Einstellung zur Arbeit und halt auch das gleiche Ziel irgendwie am Ende des Tages halt den Gast glücklich zu machen. Und das hilft natürlich ungemein, um dann halt ja auf so hohem Niveau kochen zu können.
Aber dieses Bild vom rauen Ton, das hört man ja ganz häufig. Sie haben jetzt gelernt in einem Drei-Sterne-Haus in Bergisch Gladbach, Sie waren in Portugal, Sie waren im Aqua in Wolfsburg, auch drei Sterne. Das war bestimmt nicht immer Samthandschuh.
Nein, das war natürlich nicht immer Samthandschuh. Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welcher Situation passieren Dinge oder in welcher Situation werden Dinge ausgesprochen. Und manchmal geht es, glaube ich, auch gar nicht anders, um dann einfach mal ein bisschen energischer im Ton zu werden, damit dann gewisse Leute dann vielleicht auch ein bisschen aufwachen, damit es einfach schneller funktioniert, weil der Gast sitzt draußen, der wartet halt auf sein Essen und der hat halt auch Erwartungen einfach an das Essen. Er zahlt halt viel Geld dafür und da muss es hinter den Kulissen einfach funktionieren.
Gab es für Sie da Erlebnisse, wo Sie gesagt haben, na, das habe ich jetzt so erlebt, wenn ich mein eigenes Restaurant habe, dann werde ich das auf jeden Fall anders machen?
Ja, ich hatte in meiner Laufbahn einen Küchenchef, der ja so zwei Seiten hatte. Also privat war der ein super Mensch, ein ganz toller Freund, aber sobald dann der Service angefangen hat, hat er irgendwie rot gesehen und war wie ausgewechselt. Also ich versuche schon mit meinem Team auch privat genauso toll zu funktionieren wie halt auch im Berufsleben.
Was bei Ihrer Küche auffällt, wenn man das anschaut, dann sieht es fast aus wie kleine Gemälde. Wenn man jetzt einfach eins mal rausnehmen, beispielsweise das Cashew Yin Yang zum Beispiel. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie eine ganz besonders ruhige Hand haben?
Ich weiß gar nicht, ob es einen Zeitpunkt gab, wo ich das erkannt habe, dass meine Hand besonders ruhig ist. Aber ich glaube, man lernt einfach durch die Erfahrung oder durch das, was man halt erlebt hat, was man selber für schön empfindet. Und dann projiziert man das natürlich dann auch in seine Gerichte rein. Also wenn man einen guten Hang hat, irgendwie wie Farben zum Beispiel harmonieren oder Formen harmonieren oder wie ein tolles Tellerbild aussieht, dann hilft das natürlich viel, um dann auch so ein tolles Tellerbild hinzukriegen wie mit dem Yin-Yang.
Gab es für Sie irgendjemanden ein Vorbild, wo Sie gesagt haben, daran orientiere ich mich, deshalb möchte ich auch diesen Beruf ergreifen?
Von Anfang an war das ja gar nicht klar, dass ich Köchin werde, aber im Laufe der Zeit kann ich auf jeden Fall jetzt rückblickend sagen, dass der Sven Elverfeld im Restaurant Aqua immer noch ein großes Vorbild ist, weil menschlich gesehen, aber halt auch natürlich vom Koch. Also er ist ein ganz toller Koch, der mir, glaube ich, auch erstmal so diese Philosophie des Kochens oder halt so diesen Grundgedanken oder halt dieses Verständnis, was gute Küche ausmacht, wie man an Gerichte rangehen muss, wie man es kreieren muss, das habe ich von ihm gelernt.
Ist denn die Sterneküche etwas, wo Sie sagen, ja, das mache ich auch mit 65 noch?
Nein, für mich steht ganz klar fest, mit 65 möchte ich nicht mehr aktiv am Herd stehen. Also mir schwebt vielleicht so vor, dass ich in 5 bis 10 Jahren irgendwie was gefunden habe, wo ich immer noch ganz viel mit Kochen zu tun haben werde und mit Essen natürlich zu tun haben werde, weil das einfach so unser Leben ausmacht. Aber aktiv wirklich 8 bis 10 Stunden hinterm Herd zu stehen, da sollte dann irgendwie eine andere Möglichkeit da sein.
Aber heute Abend ist es soweit, ab an den Herd.
Genau, ab an den Herd.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Eins gehört.
SWR1.